unser Auftrag hier als Christen und Christen, dass wir in der Welt für die Hoffnung einstehen.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit.
Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Glaube, Liebe, Hoffnung. Mein Name ist Dietmar Merz und ich freue mich als Akademiedirektor heute ganz besonders auf unseren Gast und unseren Gesprächspartner, Bischof Ernst Wilhelm Gohl, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie haben zugesagt, dass wir uns unterhalten über Glaube und Politik, Christsein und Gesellschaftsverantwortung. Ich wollte Sie als erstes fragen, wie Sie ins neue Jahr gestartet sind. Geknallt wurde ja viel, aber ich hatte das Gefühl, ganz froh war es in den Herzen der Menschen doch nicht. Oft habe ich den Satz gehört, da braut sich was zusammen.
Ja, Herr Merz, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ins neue Jahr bin ich diesmal ganz ruhig gestartet. Wir sind mit Freunden, das hat sich zufällig nach der Kirche ergeben, sind mir einen schönen Waldweg hochmarschiert und haben aus der Ferne da gesehen, wie die viele Raketen in der Luft geflogen sind. Also es hat mich erstaunt, dass trotz aller Sparmaßnahmen da so viel gepulvert wird. Aber ich habe es auch so erlebt, auch in Gesprächen nach der Kirche, zuerst so gedrückte Stimmung. Also kein so fröhliches Hoppla, sondern man schaut skeptisch in die Zukunft. Und da gibt es ja durchaus auch politisch der eine oder andere Punkt, der einen ja nachdenklich stimmen kann.
Genau, ja, wenn wir uns über den auch jetzt unterhalten. Also da war der Amtsantritt natürlich des neuen amerikanischen Präsidenten, der nachdenklich macht und auch schon einige Befürchtungen natürlich bestätigt. Und das Erstarken von Nationalismus, Populismus, Fake News wirft Schatten natürlich auch auf unser Land und die kommende Bundestagswahl. Ich will mal so sagen, die optimistische Hoffnung auf eine gute Zukunft und auf eine gerechte Weltordnung, ein friedliches Zusammenleben, scheint doch irgendwie auch Risse bekommen zu haben. Gibt es da jetzt eine besondere Aufgabe für uns als Kirche?
Wenn Sie gerade auch den Amtswechsel ansprechen, also ich fand ja die Predigt von der Bischöfin, der anglikanischen Bischöfin, wirklich vorbildlich und wirklich beeindruckend. Und die zeigt genau, was Kirche bewirken kann. Dass man eben auch nicht ängstlich einknickt, sondern dass man diese Botschaft, ich fand es auch so zurück, so fein, zurückhaltend, nicht schreiend, wie Trump und seine Konsorten, so fein und zurückhaltend, freundlich im Ton, aber gestaltend, das hat er formuliert, dass wir einfach nicht Menschen unterscheiden, woher sie kommen oder wie sie sexuell orientiert sind, also dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist und deshalb ist uns kein Mensch egal. Und diese Botschaft, die fand ich richtig stark und das ging nicht nur um hier so. Ich glaube, das haben auch viele andere so erlebt und das zeigt, in welche Richtung, welche Chancen wir auch als Kirche haben.
Herr Bischofin, Marianne Edgar Budde hat ja tatsächlich nicht moralisiert, sondern eher so an die Empathie, an das Gefühl von Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe als höchstes Gebot erinnert und einfach dann ans Herz gelegt, welche Menschen jetzt Befürchtungen und Ängste haben. Aber das Herz des Bischofs, Präsidenten scheint es nicht erreicht zu haben. Er erwidert ja relativ brüsk, also sie macht ihr Geschäft schlecht und er erwartet eine Entschuldigung.
Also ich finde, größeres Lob kannst du ja nicht bei Predigt nicht bekommen, wenn Trump sagt, sie macht ihr Geschäft schlecht, dann heißt das, dass sie genau diese Botschaft ausgerichtet hat. Also aus prophetischer Amt, was er Kirche auch hat. Mit dem Begriff muss man vorsichtig sein, würde wirklich auch sein. Aber hier war es wirklich in einer ganz wohltuenden Art prophetisch und die dann eben auch die Machthaber in Frage stellt, von der Grundlage des Evangeliums und dass er sich da so getroffen gefühlt hat, sonst hätte er das ja nicht gesagt, sagt, dass genau gut angekommen ist. Also ist ja Lobe, Auszeichnung, wenn sie getan wird.
Sie sagen prophetisches Amt und vielleicht ein bisschen Begriff, mit dem man vorsichtig umgehen muss. Inwiefern ist der problematisch?
Ja, weil natürlich, wir wissen aus dem Alten und Neuen Testament, vor allem aus dem Alter, dass es auch falsche Propheten gibt. Also du kannst auch mit einem prophetischen Amt auch falsch liegen. Deshalb muss man da sorgsam umgehen. Und man darf es auch nicht inflationär einsetzen. Aber in so einem Moment war das wirklich der Kairos für eine prophetische Rede und für prophetische Predigt. Und deshalb, also ich sage, deshalb sind wir verantwortlich. Ich kann nicht immer prophetisch reden, vor allem, weil es mir dann auch oft nicht zusteht in meiner Position, in der ich bin und in der auch immer als Pfarrer oder Pfarrerin ist, da große prophetische Modula zu geben. Deshalb denke ich wirklich, sage ich persönlich, bin ich da eher zurückhaltend. Aber hier fand es auf eine ganz beeindruckende Weise wirklich das richtige Wort im richtigen Moment. Wie und zeigt, wie prophetisch Kirche sein kann, ohne dass moralisierend wird. Also so wie Sie es auch beschrieben haben, sondern Empathie für die jetzt wirklich Angst haben und es erlebt werden, die arbeiten, aber illegal in den USA leben und Angst haben, dass die Eltern abgeschoben werden, die Kinder, die in USA geboren sind, die haben die Staatsbürgerschaft, dass hier wirklich Eltern von Kindern getrennt werden, dass man einfach an das erinnert und sagt, Mensch, Gott hat euch mit dem Herz erschaffen, auch mit dem Gefühl, als ein wichtiges Organ. Nächstenliebe ist absolut ein zentrales Gebot und daran erzähle ich.
Heute ist ja zur aktuellen politischen Situation in Deutschland oder zu einem aktuellen politischen Thema etwas Ähnliches passiert. Die beiden Kirchen haben sich gemeldet mit einem Art Brandbrief zur Abstimmung am Freitag, kurz genannt Zustrombegrenzungsgesetz, dass das jetzt irgendwie in der Tonlage und vom Zeitpunkt her irgendwie ja befremdlich kommt. Und wenig dazu geeignet ist, dieses große Thema Migration wirklich zu regulieren. Da sind solche Eingriffe in parlamentarisches Geschehen sozusagen zulässig?
Das ist immer eine Gratwanderung. Also wirklich, und natürlich bei Wahlen ist es doppelt schwierig. Also ich verstehe auch nicht, warum dieses Thema jetzt so schnell noch durch und wirklich durchdrücken will und New Card ausgucken will, so wie es Herr Merz beschrieben hat. Ich weiß auch von einigen CDU-Mitgliedern, die darüber auch nicht glücklich sind. Also muss man wirklich mal aussagen. Und wo man dann auch in so einen Loyalitätskonflikt kommt. Aber und so kurz vor der Wahl finde ich auch Äußerungen von der Kirche natürlich schwierig, weil ja vor der Wahl alle Parteien taktieren. Und das meine ich jetzt gar nicht bewerten, sondern du musst vor der Wahl deine Klientel ansprechen. Und deshalb finde ich wichtig oder ist mir wichtig zu sagen, ich halte dieses Thema Migration für so sensibel und für so schwierig, dass ich das so kurzfristig jetzt da schon eine Entscheidung herführen, finde ich falsch. Das ist dem Thema unangemessen. Und deshalb hätte ich es besser gefunden, wenn CDU oder der Herr Merz gesagt hat, also mit diesem Programm stehe ich ran und das will ich machen und da könnt ihr in der Wahl drüber entscheiden, als jetzt eine Wahl an eine Abstimmung herauszufordern, wo er sicher sein kann, dass er die Zustimmung von der AfD bringt, obwohl sie ja in diesem Antrag kritisiert wird. Aber das ist der AfD völlig egal, weil mir geht es darum, die Institution, die Demokratie zu schwächen. Und es tut mir leid, dass das durch diesen Vorstoß jetzt einfach geschieht und ich halte es nicht für gut, um das offen zu sagen. Aber das ist jetzt für mich keine, ist mir dann wichtig, keine parteipolitische Aussage in die eine oder andere Richtung, weil das steht uns, finde ich, wirklich als Kirche nicht zu, bei der demokratischen Parteien, wo ich wirklich unsere demokratische Parteien so verstehe. Bei der AfD sehe ich was anderes, weil die wirklich jetzt in weiten Teilen gesichert rechtsextrem ist. Und da muss man klar sagen, dass wer die AfD wählt, der wählt eine gesichert rechtsextreme Partei. Und da haben wir in unserer Geschichte schon einmal Erfahrungen gemacht, wohin das führt. Und deshalb positioniere ich mich da auch deutlich nicht parteipolitisch, sondern als Christ und sagt einfach, diese Botschaften, die wir haben, die sind nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar. Jeder hat die frei, sie zu wählen, aber sie sollen nicht sagen, wie nach dem Dritten Reich, nach der Kapitulation, wo niemand mehr NSDAP gewählt hat und wundert sich, warum die überhaupt in Macht kommen. Alle waren im Grunde nur Opfer. Nein, das geht nicht. Jeder, der heute die AfD wählt, muss das wissen. Er wählt eine Partei, die genau in dieser Tradition steht, die wir hier schon mal verheerend erlebt haben. Und deshalb positioniere ich mich hier klar. Bei den anderen demokratischen Parteien, finde ich, sollten wir ja das offen halten.
Ja, also zur AfD haben Sie sich ja schon früh geäußert. Da würde ich gerne auch nochmal zurückkommen. Zunächst aber mal nochmal zur Frage der Einmischungsberechtigung, der Politikberechtigung kirchlicher Äußerungen. Das ist ja nicht unumstritten. Also vielleicht ist sogar innerkirchlich umstrittener als um uns rum. Es gab neulich eine Online-Spiegel-Umfrage. Da haben, glaube ich, 79% aller Leser, Leserinnen oder die bei der Abstimmung mitgemacht haben, gesagt, jawohl, das erwarten sie von Kirche. Äußerungen zum politischen Zeitgeschehen, wache Zeitgenossenschaft und ein Stück Mitverantwortung an gesellschaftlichen Fragen. Aber ich habe selbst erlebt in der Vikarschaft, dass das nicht ungeteilt so gesehen wird. Damals war der Anlass, glaube ich, die Kleinwaffenerklärung unserer Synode. Haben einfach Vikarinnen und Vikaren gar nicht verstanden, warum eine Synode so einen Beschluss fassen soll. Die sei doch für andere Fragen da.
Also streng genommen ist Synode für Gesetze und der Haushalt. Also
Rein formal betrachtet.
und ganz rein formal
Ja.
getrachtet, und zu Gesetzen gehören natürlich auch unsere Kirchenbücher, also die Agenten und so. Klar, das ist die Grundaufgabe. Aber natürlich ist es wichtig, dass man auch das Synode-Thema diskutiert, die Christinnen und Christen bewegen. Ich finde es nur wichtig, dass dann bei diesen Äußerungen deutlich wird, warum wir das als Christen sagen. Nicht, dass wir jetzt meinen, wir seien jetzt als Christinnen und Christen die besseren Politiker. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind da auch nicht gewählt. Uns geht ja darum, und gut evangelisch muss ja jeder Christ selber, muss sich selber die Gewissensentscheidung treffen. Die kann dir niemand abnehmen, hat ja Luther auch gesagt. Und du bist allein vor dir und deinem Gewissen, deinem Schriftverständnis gefangen. Und da ist dann so ein Impuls, wenn ich sowas über die AfD sage, dann dient es der Gewissensbildung, kann man sagen, leuchtet mir ein oder sagen, nee, das überzeugt mich überhaupt nicht. Also das ist ja die Freiheit, die man hat, aber ich finde schon, dass wir als Kirche schon auch eine Position, oder mir wichtig, dass ich als Kirchenvertreter eine Position vertrete, die ich theologisch begründe. Deshalb habe ich mich ja zum Beispiel, es gab ein bisschen Wirbel, als die EKD-Synode Tempolimit
Ja.
beschlossen hat, wurde ich ja gefragt, ob ich mich dran halte. Na, habe ich gesagt, nein.
Was
Ich
ehrlich
hätte
war,
dazu
aber
gesagt,
vielleicht nicht diplomatisch.
was ehrlich war, ja, und ich hätte Nachsatz sagen wollen, erst mal zu dem Zeitpunkt habe ich gar kein Auto gehabt. Ich war sowieso das meiste öffentlich, wirklich. Und ich hätte gesagt, ich halte mich schon immer an die Richtgeschwindigkeit. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, dass wir jetzt als Kirche so kleinteilig, und ich glaube, das ist das, was manchmal die Menschen dann ärgert, dass wir jetzt so kleinteilig jetzt definieren und praktisch noch mal genauer wissen wollen als die Politik. Also wenn die EKD-Synode entschiedener formuliert hätte, wir halten ein Tempolimit, das ist ja selbst der ADAC inzwischen dafür, wir halten ein Tempolimit für sinnvoll, um CO2 zu reduzieren, wäre ich wirklich okay. Aber dass man dann sagt, 80, 100, wir gehen jetzt mal ein gutes Beispiel voran und sagen, was jetzt hier Sache ist, das bin ich, das ist die eine Umdrehung zu finden, wo ich dann den Kritiker recht gebe.
Also es ist dann nicht nur der moralische Ton, sondern es ist auch der Anspruch, der sich verbindet. Und das kommt nicht gut, weil sozusagen die Selbstreflektivität fehlt, dass man nicht allen Ansprüchen des Reiches Gottes ohnehin gerecht wird oder man nicht so tentativ irgendwie bleibt in der Annäherung an das, was richtig und falsch sein könnte, sondern es mit einer Absolutheit ausspricht. Das wär, würden Sie sagen, da würde es kippen, oder das wäre vielleicht so was wie so ein alter Hegemonalanspruch, den man ja auch hatte. Barth hat es, glaube ich, die Kirche im Exzess genannt. Zu allem und jeden weiß sie es besser. Ja.
Und das sollte man nicht machen, weil die Politiker, die sind gewählt und dann bringen wir einen Impuls rein. Also ich habe das ja bei 218, fand ich das ja ganz spannend, dass wir da als Kirche gar nicht mehr in der Expertenrunde gefragt wurden,
Der Kommission, ja.
als da
Ja,
der Kommission. Und dann wurden wir um eine Stellungnahme gebeten und da hat, glaube ich, die EKD nicht verstanden, dass sie heute nicht mehr ein Teil, also Diskursräume aufstellen, sondern dass es darum geht, welche Position haben wir dazu. Als Kirche unter vielen anderen. Aber dann finde ich wichtig, dass man auch deutlich, dass man jetzt einfach dann auch klarer formuliert, als man es vielleicht vorher als ein Teil, dass man klarer formuliert, was ist hier unsere Position und die sagen wir und dann entscheidet ihr euch undemokratisch. Überzeugt euch das, überzeugt euch nicht. Wir sind eine Stimme in der Gesellschaft und die sollen wir einbringen. Das finde ich auch wichtig und richtig.
okay, das wäre also so eine Form von Positionalität in dem Pluralismus, aber ohne den angesprochenen Anspruch. Aber auch nicht der Rückzug in die Innerlichkeit. Das wäre dann nach Barth eben sozusagen die Kirche im Defekt, die ganz auf Rückzug ist.
Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir sagen, warum machen wir das? Also wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel zur Migrationsbank, warum machen wir das? Weil es eben bei Gott keinen Unterschied spielt, woher du kommst. Deshalb haben alle Menschen der gleiche Wert. Das heißt nicht, dass wir dann wirklich dann auch, wie gehen wir einfach mit Hunderttausenden von Geflüchteten um, wie können wir das auf eine gute Weise lösen, dass man solche Fragen stellen muss. Aber eben auf der andere Haltung als auf der Haltung der Angst, die gerade erzeugt wird, finde ich total gefährlich. Also, dass dann auch jetzt die demokratische Mitte vom Staatszusammenbruch redet, das ist das, mit dem die Rechten wirklich ihren Weg gewinnen. Das halte ich für falsch, sondern sage ich, ja, wir haben da wirklich ein Problem und wir müssen uns stellen und die Bevölkerung muss auch wissen, wir haben besser. Und da gibt es unterschiedliche Wege, aber als Demokraten diskutieren wir das nicht, indem wir andere Menschen abwerten oder jetzt plötzlich alle Ausländer oder Geflüchtete, also Täter sind, wenn man denkt, der kleine Junge, der Chaos macht. Absurd, was wir da diskutieren. Da finde ich wichtig, dass man den Ton ein bisschen einträgt und sagt, Leute, wir gehen vom, jeder Mensch hat die gleiche Würde und das gleiche Recht. Das im Grundgesetz steht es ja auch bei Artikel 1 drin. Und auf dieser Basis suchen wir nach Lösungen, aber wir müssen auch wirklich nach Lösungen suchen.
Das heißt, die Motivation, der Antrieb und auch das Maß ist das Evangelium, unsere Grundüberzeugungen. Und es ist sozusagen nicht der Antrieb, jetzt will ich hier auch mitreden, sondern es ist das, was uns im Tiefsten eigentlich leitet und orientiert, das einzubringen in eine Gesellschaft, weil wir davon überzeugt sind, dass es so dem entspricht, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie er auch sein Versöhnungswille in Jesus Christus umsetzen möchte, dazu einen Anteil beizutragen, Teil der Missio Dei so zu, in diesem Sinne zu
Genau,
sein.
ja.
Ja.
Und der Missio Dei nach Möglichkeit nicht im Weg stehen.
Ja, genau, möglichst nicht im Weg stehen. Manchmal erfordert so eine Situation natürlich nicht nur so ein Erinnern, wird man ja mit Bonhoeffer jetzt sagen, wir haben diese Möglichkeit, erstmal zu erinnern, denn die Entscheider und die Akteure und Protagonisten, wir haben dann auch die Möglichkeit, uns um zu opfern, zu kümmern. Würden Sie jetzt, also, wenn das Erinnern jetzt nicht klappt, kommen wir dann irgendwie in ein Bekenntnis? Situation, die uns dann auch nochmal mit einem schärferer, es hat ja eine gewisse Schärfe, wenn die katholische Kirche jetzt zum Beispiel sagt, kehren wir zum AfD-Thema zurück, es ist jetzt eine Bekenntnissituation, es ist jetzt der Status Confessionis, ja, es ist so unvereinbar, was hier behauptet wird und was sich hier entwickelt, ja, dass wir das auch so auffassen müssen, ja. Ich ziehe tatsächlich die Analogie zu Barmen, dass es einer theologischen Erklärung bedarf. Ist es für Sie auch so weit? Und wie würde dann Ihre Unvereinbarkeits, ja, Äußerungen dann heißen? Also wo bricht sich das mit unseren Überzeugungen?
Bei mir, also ich glaube, wo ist es bei mir richtig, wenn du andere Menschen die Menschenwürde absprichst. Und das hat schon Herr Höcke in seiner Rede damals, also vor Jahren, als er Schwarzafrikaner im Reproduktionsverhalten, die kann ich heute im Internet nachlesen, nachhören, die Rede auf die Stufe von Bakterien gestellt. Das ist eine Grenze, wo man sagt, nein, das geht nicht. Das widerspricht unserem christlichen Glauben. Und wer sowas behauptet, das ist ein diametraler Widerspruch und das ist mit unserem Bekenntnis nicht vereinbar. Das ist eine ganz klare Grenze und da muss man klar sein. Und das wäre für mich auch ein Ergebnis aus der Stuttgarter Schuldbekenntnis, Schulderklärung, war, dass man manchmal zu spät kommt. Und deshalb frühzeitig sagen, die AfD hat sich ja entwickelt. Die ist mal als konservative Partei startet mit Euroskeptiker und so mit Professoren. Höcke war damals ja, Frau Weidel ist da auf Kritik gegangen, aber wollte sogar Parteiausschlussverfahren. Dann haben sie aber gemerkt, dass sie gegen den rechten Flügel nicht ankommen. Also ist echter Opportunismus. Und jetzt hat die rechtsextreme Teil wirklich die Macht übernommen und ist jetzt wirklich eine rechtsextreme, juristisch war man mit den beiden Teilen rechtsextreme Partei. Und deshalb ist das für mich schon eine Bekenntnisfrage, weil es ja ganz also Rechtsextremismus ist im christlichen Glauben nicht vereinbar und das muss wohl sein.
Der Satz lässt sich auch so verlängern, dass Sie sagen würden, auch in dieser Rolle als Bischof, als Christ und Christin, unwählbar.
Ja, klar, unwählbar. Ist schon unwählbar, habe ich schon gesagt. Für Christen, dann habe ich schon im Januar letzten Jahr gesagt, für Christen ist diese Partei nicht wählbar. Da haben sich viele geärgert. Andere haben sich aber auch gefreut und gesagt, ich mal eine klare Position. Und das hat dann andere auch wieder ermutigt. Die Position muss man nicht teilen, die müssen aushalten. Ich habe natürlich auch von der AfD auch angegeben, die müssen aushalten, dass ich das so denke. Wir leben in einer Demokratie, da darf ich das sagen. Sie sind doch sonst immer so für die freie Meinungsäußerung, auch wenn es gegen Sie geht, sind Sie wahnsinnig empfindlich. Wegen dem wäre das keine gute Perspektive, wenn so eine jetzt rechtsextreme Partei die Mehrheit bekäme. Dann hätten wir alle keine Freude. Und das wäre in Gewalt enden.
Wir waren jetzt vorhin auch schon bei Bonhoeffer und von diesem Dreischritt fehlt ja noch der letzte Schritt, dem Rat in die Speichen fallen. Das ist ja irgendwie ein Phänomen, dass ausgerechnet die AfD sich auf dieses beruft, ja, gegen die Rechtsstaatlichkeit jetzt nicht nur zu opponieren, sondern sozusagen deren Abschaffung herbeiführen zu wollen. Auch fundamental christliche Kreise in Amerika, der neue Bonhoeffer-Film, der da so für Furore sorgt, also ein Widerstandsrecht gegenüber einem Rechtsstaat. Was machen wir denn als Kirche, wenn sozusagen das noch unsere eigene theologische Argumente verkehrt und okkupiert werdet?
Ja, da muss man deutlich dagegen halten. Ich finde, gerade bei dem Film ist das in einer guten Weise gelungen mit Antense, der Mitglied auch der EKD-Synode ist, mit dem bin ich immer in Kontakt, der hat da auch, wie viele andere, rein Bedford Strom war auch dabei, haben die so großes Memorandum gegen diesen Film geschrieben, also wie problematisch, wie der also der einfach die Tatsachen verkehrt. Das war vielen gar nicht bewusst. Und ich weiß jetzt, dass er zum Beispiel in Kinos kommt, wo genau im Vorfeld darüber diskutiert wird, was in diesem Film ist. Das ist unser Beitrag, den man leistet. Ich glaube nämlich, dass man, wenn wir auch so einsteigende Schwarz-Weiß jetzt nur verteufeln, pro und contra, nein, wir müssen die Leute, dass sie sich einerseits ernst genommen fühlen, aber dass man sie eben ernst nehmen, auch die Argumente ernst nehmen, die sie unterstützen, wenn sie sowas machen wie der Bonhoeffer, wirklich konterkarieren. Ich habe das Gleiche in Ulm erlebt, wo ich ja lang Dekan war. Sophie Scholl hat ja damals in Ulm gewohnt. Und die wurden dann plötzlich von der AfD ans Widerstandskämpfer. Sophie Scholl würde heute AfD wählen. Wahnsinn. Absurd. Das ist ein Missbrauch nochmal von Worten. Und das ist widerlich. Einfach nur widerlich. Weil unsere Situation, habe ich auch zu denen gesagt, Sie können doch hier auf dem Platz rausstehen und sagen, Bundesrepublik Deutschland ist das letzte Land. Hätten Sie das im Dritten Reich gemacht, wären Sie eingesperrt worden. Also wir müssen, glaube ich, wirklich wieder an die Basics erinnern. Und es wird auch dafür helfen, wegen dem Kind, ja, muss man so runterfahren mit der Erregung. Also, und deshalb halte ich auch die Strategie, gerade sich total auf Migration zu konzentrieren, für völlig falsch, weil auch die Bevölkerung nur ganz andere Fragen bewegen. Wir haben noch kein Thema vom Klimaschutz gesprochen. Das sind doch Themen, die spielen im Moment gar keine Rolle. Aber das macht jetzt der Klimaveränderung nichts aus. Also die lässt sich dadurch nicht beeindrucken, sondern das geht weiter. Und wir erleben es in diesem Winter schon wieder. Wie warm es ist. Wir haben so viele drängende Themen. Und das wäre mein Wunsch von der Politik, dass wir uns denen stellen, also demokratischen Parteien, und uns nicht über jedes Stückchen springen, das die uns erzählen wollen.
Ja, will heißen, man lässt sich die Agenda ein bisschen aufdiktieren. Jetzt konzentriert sich natürlich viel auf Migration und natürlich auch auf Wirtschaft. Klima haben Sie genannt als fehlendes Thema, dem man sich zuwendet. Was würden Sie noch nennen? Bildung, Pflege?
Absolut, ja, wir merken ihn da. Ich habe mit dem Vater gesprochen heute, und der eine schwerbehinderte Tochter hat, die jetzt 22 aus der Schule, also aus der schon betreut wurde. Jetzt ist sie aber kein Kind oder Jugendliche mehr. Jetzt ist sie erwachsen. Sie kann aber nicht daheim, also so versorgt werden, wie sie, also ich bräuchte eine Einrichtung. Die kriegen nirgends einen Platz, die gibt es nicht. Weil da gibt es Wartelisten, wenn halt dann wieder ein Heimbewohner stirbt. Dann rückt jemand nachher die Button, ist das endlos. Die stehen so seit 3 Jahren drauf. Die haben nicht die Hauptchance. Chance. Es gibt so viele Themen, wo es sich wirklich lohnt und wo wir auch Möglichkeiten hätten, wenn wir uns nicht immer von so Aufregerthema, und da saugen die Extremisten, die Rechten und die linken Extremisten, die saugen alle aus der Aufregung ihren Nektar. Und da müssen wir als Demokraten und auch als Kirche ein bisschen zur Gelassenheit ermutigen, ohne dass man die Probleme nicht ernst.
Man, ja, genau, so hat ja auch Andreas Reckwitz das in seinem Buch über Verlust. Also es ist der Verlust an Selbstwirksamkeit in so Situationen, Lebenssituationen, wie Sie es gerade beschrieben haben, für diese familiäre Situation mit dem mehrfach behinderten Kind und der Statusverlust oder so ein Verlust von Ungleichheit. Ist das vielleicht eigentlich ein ganz großes Thema unserer Zeit, die Ungleichheit zwischen ja, arm und reich, intellektuell, nicht intellektuell und ja?
Also da müssen wir auch darauf achten, dass der Grad nicht größer wird. Die wird es so deutlich, ich sage, oben mal von meiner Wohnung runter in die Stadt und da komme ich erst mal oben an einer ganz exklusiven Privatschule vorbei, dann an eine andere Privatschule, das sieht man schon durch mich da, aber dann bin ich an einer Innenstadtschule, du siehst an der Schule von den Kindern, woher die kommen, in ihrer Kleidung. Und da muss man rein investieren, sagen, wie fördern wir euch, weil auch nur mal von unserem Menschenbild, ich habe es nicht verdient. Nicht mal, dass ich in Deutschland geboren bin, 20 Mal, dass ich wirklich in einem mit liebevollen Eltern, die für uns gesorgt haben, wo du auch, ich habe völlig andere Startbedingungen gehabt, als jetzt so ein Kind, das mir heute Morgen wieder begegnet ist. Das ist doch, das habe ich mir nicht verdient. Und jetzt muss ich doch gucken, dass dieses Kind, das einfach schlechte Startbedingungen hat, dass man das bestmöglich fördert. Sonst läuft das wirklich auseinander. Also, dass die Gemeinsinn, dass man gemeinsam zusammenbleibt, das ist ein absolut zentrales Thema. Da hat ja Aleida und Jan Assmann ein tolles Buch drüber geschrieben, gerade in Magdeburg. Gemeinsam bin ich total beeindruckend. Das ist immer. Und da können wir als Christen total viel beitragen, weil wir eben nicht unterscheiden, ob du Spielgeld hast oder auf welche Schule du gehst. Nein, das spielt keine Rolle. In Christus sind die Unterschiede auch gekommen.
Von unserer Überzeugung her. Aber wenn man so will, sind unsere Gemeindeangebote ja auch milieuverengt unter Umständen. Ja.
Wo es aufgebrochen wird, erlebe ich bei der Vesperkirche. Also ich laufe ja einmal in der Leonardskirche durch, die älteste Vesperkirche, aber war jetzt auch in Ulm, die jetzt 30 Jahre gefeiert haben. Und früher war das ja auch Leonardskirche, die haben sich über die Prostituierte, Drogenabhängige, Obdachlose gekümmert, wo einfach das Milieu war und sagt, das sind unsere Gäste, aber allein schon, dass man die nicht als irgendwie, sondern sagt, das sind unsere Gäste und wir laden euch ein. Und das hat sich ja total weiterentwickelt, dass jetzt auch viele Bürgerinnen und Bürger einfach in die Vesperkirchen kommen, sich hinsetzen, mal miteinander ins Gespräch kommen. Das habe ich in Ulm echt eindrücklich erlebt. Und dann auch versucht, dass man über diese Zeit hinaus im Quartier noch miteinander im Kontakt bleibt. Um so ein Stück weit, immer bruchstückweise über die Milieugrenzen, die es da gibt. Und das sind wir als traditionelle Volkskirchen eher Mittelschicht oder Bildungsbürger. Zentrierter, einfach tun wir uns schwer, aber da gibt es, oder Markuskirche jetzt auch hier in Stuttgart, wo man wirklich versucht, das aufzubrechen.
Ja, genau. Also wenn Sie jetzt sozusagen in Ihrer Funktion im Bischofsamt dann auch ein Wort auf den Weg geben würdet für Gemeindearbeit, dann würdet Sie sagen, bleibt in der Wahrnehmung, bleibt offen, bleibt zugewendet. Ja, oder ich würde es zu weit führen, wenn ich sage, seid eine diakonische Kirche.
Ich habe auch schon gesagt, also für mich war das auch, also Vesperkirche denke ich auch nochmal von diesem Bild, das ist ein Kirchenraum. In dem Kirchenraum feiert man Gottesdienst. Wir vergewissern uns immer wieder an der Botschaft. Wir brauchen auch die Vergewisserung in dieser Welt, in diesen Zeiten. Aber wir bleiben nicht bei uns. Und die Botschaft von der Liebe Gottes, die strahlt aus und dann ist dann, und dann, deshalb kümmert man sich um seine Nächsten. Damit haben die ersten Christen ja auch total überzeugt. Wenn man guckt, warum haben die ersten Christen in Rom großen Zulauf gekriegt, sie haben eine tolle Botschaft, dass man sagt, im Tod, du hast eine, Gottes Liebe endet auch im Tod nicht, du bist hochgehoben bei Gott, deshalb musst du keine Angst haben. Der zweite Punkt, wie sie überzeugt haben, in Christus gibt es die Unterschiede, die es in der Gesellschaftsform gibt. Also in Christus nicht, dass wir dem nicht immer gerecht werden, darüber aber gesprochen, aber da hat der Jude mit dem Griechen, Mann und Frau, damals unvorstellbar, Sklave und Freier, in Christus ist es auch gut. Und der dritte Punkt war wirklich der, dass sich die Christen um Menschen gekümmert haben, die in Not waren, weil Gottes Liebe alle gilt und die nicht gesagt haben, bist du Christ oder bist du Jude, nicht, die helfen nicht, oder Heide, nein, du bist ein Mensch in Not und deshalb helfe ich dir. Und ich glaube, wir könnten uns nochmal die kirchenhistorische besinnen, wie die Anfänge waren und überlegen, was heißt das für uns heute? Das hat einen diakonischen Aspekt total nicht. Und ich erlebe auch, dass das wenn man mit Menschen, die in der Vesperkirche arbeitet, spricht, das ist auch der Menschen, dass sie sagen, du, ich profitiere da auch dafür, wenn ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles. Bisschen kontraproduktiv. Fahrplandiskussion, machen der Menschen nicht so große Freude. Unsere Strukturdebatten in der Kirche, das ermüdet eigentlich eher die Gemeindeglieder. Und da sagen sie, Mensch, eigentlich wollen wir dann, wenn die erleben, wir können was bewegen. Es sind ganz viele Menschen dabei und die Richtung sollte man weitergehen.
Also klare Aufgabenbestimmung und auch eine klare Perspektive, die in der Gesellschaftsbezogenheit einfach bleibt, uns verortet in der Welt. Nächstes Jahr wäre Jürgen Moltmann 100 Jahre alt geworden. Wir machen eine große Tagung zu seinem 100. Geburtstag, Theologie der Hoffnung. Braucht es das mehr denn je in diesen Tagen?
Ja, finde ich total wichtig, dass wir als Kirche wirklich Hoffnung machen. Hoffnung heißt ja nicht, dass man nicht auch Probleme und nicht von Herausforderungen, weil wir reden ja immer nur noch von Herausforderungen, aber dass wir nicht die Probleme, die wir haben, also das Klima, ist ein echtes Problem, das wir angehen müssen. Oder auch jetzt die Migrationsfrage, und auch wenn wir es auch wieder historisch sehen, Migrationsbewegung hat schon immer gegeben, weil der Mensch einfach, wenn es ihm schlecht geht, und da haben wir auch Verantwortung, auch Richtung der globalen Süden. Wenn ich nur daran denke, dass mir eine Frau aus der tansanischen Gemeinde gesagt hat, Tansania, sagte zu mir, bei uns hat es seit 3 Jahren immer geregnet. Und das hängt mit dem Klimawandel zusammen, mit unserem Lebensstil, müssen wir selbstkritisch sagen. Deshalb machen sich Menschen auf den Weg, wie sie es immer historisch gemacht haben, wenn sie keine geformte Überlebensstrategie. Dem müssen wir uns stellen, sagen, wie gehen wir dann damit um? Also es gibt viele Probleme, die wir haben und die dürfen wir nicht ausblenden, so wie der Trump, der einfach sagt, gibt es überhaupt nicht und wird heiz mal wieder fröhlich oder sowas. Wir geben uns keine Illusionen hin, aber wir haben die Hoffnung, dass mit als Kinder des Lichts, mit Gottes Hilfe, dass Gott die Erde nicht nur geschaffen hat, sondern erhält, und dass er uns immer wieder auf Möglichkeiten zeigt und oder selbst wirkt, wie wir es nicht für möglich halten. Mit dieser Motivation sind wir unterwegs. Und Moltmann hat ja, glaube ich, muss überlegen, ob ich den Satz zusammenkriege, hat er gesagt, offen heißt nicht der Wirklichkeit die Schleppe hinterhertragen, sondern die Fackel voran. Das finde ich so toll, dass man das Schnippel sagt, oh, es ist alles so furchtbar, alles geht der Bach und jetzt gucke ich noch, wie ist. Nein, die Fackel der Hoffnung, Gott wirkt in der Welt und er wirkt auch mit uns und deshalb sind wir da aktiv und zuversichtlich.
Sie erlauben trotzdem eine kritische Rückfrage. Ich vermute, dass auf der Agenda Ihrer Kollegialsitzungen und der Synode aber nicht so arg viele Fackelthemen stehen, oder?
Nee, aber ja, weil wir einfach auch unser Zeug machen müssen. Das geht uns ja überall. Wir müssen wirklich, um es auch nicht schön zu reden, wir sind gerade dabei, 30% müssen wir in unserem Dezernat beim Oberkirchenrat zurückfahren, weil wir einfach sparen müssen. Das ist eine Arbeit, die muss man machen. Aber dann finde ich auch wichtig, dass wir solche Strukturfragen, lassen Sie aus jeder Strukturfrage gleich Bekenntnisfrage machen. Da neigen wir dann auch dazu, dass jeder sagt, lass uns das miteinander angucken und sagen, was ist jetzt mit unseren Möglichkeiten, unser Auftrag hier als Christen und Christen, dass wir in der Welt für die Hoffnung einstehen.
Also Sie würden auch eine Aufgabe drin sehen, dass diese Interna das Ihnen zugehörige Maß behaltet und nicht überbordend werdet und uns von dem, was unsere eigentliche Aufgabe ist als Kirche in der Welt, dann auch ablenket. Ja, und dass wir kleiner werdet, macht Ihnen jetzt auch nicht unbedingt eine Not. Das spricht nicht gegen die Theologie der Hoffnung. Man kann auch als Minderheitenkirche, dieses Wort wird ja gebraucht, noch viel wirken.
Also ja, ich habe bei der Waldenser in Rom studiert, die waren immer eine Minderheitskirche, 30.000 ungefähr, und dann die haben ja ein anderes Kirchensteuersystem in Italien. 30.000 Christen kriegen von 300.000 Italiener ihr Kirchensteuer zugewiesen. Da verzichtet der Staat auf einen gewissen Prozentsatz der Steuer und stellt es 200 Institutionen, glaube ich, zur Verfügung, die dafür werben. Das zeigt, denn da erleben viele Menschen, was die Waldenser machen, eine Straße. Die Waldenser, also habe ich ja immer gewusst, kleine Kirchen, Salz der Erde ist auch kleine Salzkorn, das große Kraft. Das glauben wir das? Also wir glauben, wir müssen auch wieder stärker unsere Texte hören. Das ist eine. Aber mir sind die Augen aufgegangen, ehrlich, als in Siebenbürgen im Februar. Da war ich abends mit der Pfarrerin zusammen, da sagt die Pfarrerin zu mir, Herr Gohl, wir waren jetzt 40 Jahre depressiv. Und jetzt sehen wir, wie Gott in unserer Kirche wirkt. Und deshalb, da ist mir wie Schuppen von der Augen gefallen. Die Kirche in Siebenbürgen hat das, die war eine große Volkskirche. Die Gemeinde, wo sie vorher war, also wo sie war, die waren früher 7.500, jetzt sind es 350 Gemeindeglieder. Da gibt es Gemeinden, die haben 0 Seelen oder 10 Seelen. Und das macht was mit einem. wenn du eine große Kirche warst und jetzt plötzlich, da konnten die nichts dafür, weil es einfach die Auswanderungsbewegung, es lag nicht an der schlechten Arbeit jetzt der Siebenbürger Kirche, sondern einfach an der Rahmenbedingung, dass einfach ganz viele ausgewandert sind. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu so einer kleinen Kirche, wie es Waldenser waren, immer waren, dass die immer schon klein waren, wir den Kränkungsprozess, dass wir weniger hatten und wir machen keine schlechtere Arbeit als unsere Vorgänger. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns da gegenseitig immer wieder auch ermutigen, sagen, du, auch als kleinere Kirche können wir und werden wir einen guten Beitrag leisten für unsere Welt und das Zeugnis vom Evangelium gut bezeugen.
Ja, dann würde ich abschließend fragen, was Sie denn persönlich machen, um in dieser Kraft zu bleiben und sich nicht von den vielen Themen um uns herum, außerhalb und innerhalb unserer Belange runterziehen zu lassen und belasten zu lassen, sondern dass da dieses Hoffnungsfenster offen bleibt und dieses Himmelsbild sozusagen Sie leitet mit einer guten Kraft des Geistes. Wie kriegen Sie das hin?
Das weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, dass es auch ein Stück weit Geschenk ist. Also Sola Gratia. Ich weiß nicht, wie es morgen aussieht. Also wirklich, das ist ja auch unverfügbar. Aber ich habe vielleicht auch wirklich, wenn ich so mit so einem Grundvertrauen auch erlebt habe, also auch Erfahrungen habe, und auch mit so einem Gottesbild groß geworden sind, vielleicht mit so einem einfachen. Das, also, da gibt es ja das wunderbare Bild, was einfach gerade eines wunderbare, wie meinem Gott gehört die Welt, wo es ja uns sein eigen bin, auch nicht Gottes Hände halt mich. Also ich glaube, ich bin da frühkindlich in eine gute Weise geprägt worden und das trägt mich. Und was mich auch trägt, ist, sind Bibeltexte, wie ich ganz einfach wirklich unterschiedliche und natürlich dann auch aus Gebet. Gut, wegen dem halte ich auch wichtig, wir feiern miteinander Gottes. Also wir brauchen alles miteinander, aber dass du die Hoffnung hast, das ist für mich wirklich einfach auch ein Geschenk. Geschenk Gottes und da bin ich dankbar dafür und versuche da ein Stück weit von dem, was ich als Hoffnung erlebe, einfach dann auch weiterzugeben.
Vielen Dank. Eigentlich wäre das jetzt ein schöner Schluss, dass wir Menschen des Vertrauens seien. Aber das erinnert mich, dass wir jetzt ein Jahr Forumsstudie haben und wir tatsächlich von außen die Rückmeldung kriegten, wie viel Aufarbeitung habt ihr leisten können, wollt ihr überhaupt leisten? Neulich ein ganz kritischer Beitrag, auch einfach in der öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Was haben wir noch zu tun, Herr Gohl?
Es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, weil sobald du erklären willst, was du machst, dann wird es sofort immer wieder als Rechtfertigung oder Entschuldigung sein. Deshalb glaube ich, kommt ganz wenig rüber, was wir wirklich auch gemacht haben. Also zum Beispiel, dass man Akten zurückhalten hat, das hat einfach nicht bestimmt. Aber das bringst du nicht mehr ein, wenn das einmal drin ist. Deshalb sogar, wir haben dann auch mal so ein mit Verantwortlichen da oben Studietag bei uns im Archiv gemacht und da war wirklich dann beeindruckt, was wir, also wir haben alles zur Verfügung gestellt. Aber wenn einmal, wir leben halt, und das bin ich jetzt das nüchtern, nicht als Vorwurf, wenn da einfach mal, wenn du auf dem Gleis bist, da wird gemauert und da wurde früher gemauert, das will ich gar nicht, oder man hat es nicht angenommen, also das will ich gar nicht bestreiten. Aber die Botschaft, die ist wirklich schon seit längerem in der Landeskirche angekommen. Wir haben schon seit langer Zeit eine unabhängige Kommission, wirklich eine unabhängige, seit über 10 Jahren. Wenn du sowas sagst, dann wird es aber ganz schnell, ihr nehmt es nicht, ihr wollt euch rausreden. Aber verglichen mit, also was mich halt so wirklich ein Stück weit ratlos macht, ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber, die werden jetzt hier gefordert, mal sagen, wie geschieht Aufarbeitung? Aber wie geschieht auch bei den Jugendämtern, die Kinder in die Heime, die sind ja auch von Jugendämtern. Und da geht es mir jetzt nicht darum, da jemand das schwarze Peter rumschieben. Aber es ist total, wäre doch auch wichtig, was lernen wir da drauf? Aber da von der Politik kommt es nicht. Ich wäre dankbar, dass man sagt, so und so geht aufarbeiten, sondern das müssen die Kirche einfach miteinander entwickeln. Es ist halt so, dass andere gesellschaftliche Größe bei der Kirche nachfragen und sagen, ihr habt doch da schon Erfahrung, wie macht man das? Aber was ich mir wünschte und was total wichtig wäre, weil ich war jetzt auch dreimal bei so einem Betroffenenforum und da gibt es wirklich Menschen, die in prekäre Verhältnisse leben. Und dass man ihnen ermöglicht, dass die, und das haben wir jetzt auch mit richtigen Möglichkeiten gehabt, dass die einfach über ein anständiger Lebensabend, das sind ja oft schon ältere Personen, einfach nicht in der Armut leben müssen, sondern dass man sie da unterstützt. Aber das war auch wahnsinnig schwierig, wenn dann das Geld sofort dann wieder auf staatliche Leistungen angerechnet wird. Also ist alles eben im Detail ein bisschen komplizierter. Und jetzt würde ich mir ganz konkret wünschen, dass wir uns EKD-weit darauf verständigen, wie Anerkennungsleistungen, dass die einheitlich geregelt werden, dass jeder weiß, wenn ich da Opfer von Missbrauch wurde, dann gibt es da Anlaufstellen und ich habe Anspruch auf die Anerkennungsleistung. Es sind Anerkennungsleistungen, weil es Schmerzensgeld, also es ist kein Schmerzensgeld, aber die werden auch gewährt, ohne dass du es beweisen musst. Das ist ja der Unterschied von Gerichtsverhandlungen. Das wird ja oft auch durcheinander geworfen. Das Kölner Urteil, da wird aber jede einzelne Straftat muss danach gewiesen werden. Und das sagen uns zum Beispiel der Vorsitzende von unserer unabhängigen Kommission, das ist für die Betroffenen furchtbar. Also ist auch die Gefahr der Retraumatisierung groß. Deshalb sagt man, du, wir haben das grob nachvollzogen, du, sie waren in dem Heim und das deckt sich so mit unserer Erfahrung. Deshalb haben sie Anspruch auf Anerkennungsleistung und dass wir die EKD-weit gleich regeln. Das wäre mir wichtig.
Das wäre ein schönes Signal, auch das niederschwellig zu gestalten und wenigstens in dem Verfahren dann wieder ein Stück Würde zurückzugeben, ja, nach allem, was ja man dann Würde auch verletzt hat. Ja. So sind wir eben doch keine Kontrastgesellschaft als Kirche, sondern
Wir leben jenseits von Eden auch als Kirche.
vielleicht ist es ganz gut, wenn man nicht in der Euphorie endet, sondern tatsächlich auch mit diesem Bewusstsein.
Und das, da bei mir ist so wichtig auch, dass wir als Kirche, wenn sowas passiert ist, dass man da wirklich nichts, sondern das einfach offenlegt. Und das müssten wir als Christen dann auch wirklich sagen, dass wir wissen, da geschieht Schuld und dann kann man die aber auch als Christ, kann man auch dazu stehen und sie nicht verstecken. Weil wir auch wissen, dass auch unser Wert, also das ist jetzt bei sexualisierter Gewalt, da bin ich jetzt nicht übertragen, weil das zynisch werden sollte und wir wissen, wie da mit der Vergebung. Aber es geht ja auch um alltägliche Sachen, wo man nicht, wo es einem so schwer fällt, sage ich, und da habe ich einen Fehler. Und das sollten wir als Christen auch Fehlerkultur leben, wo man sagt, ja, ich stehe dazu. Das war falsch. Oder ich habe einen Satz gesagt, der nicht mehr letztes ist. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber mir leuchtet es völlig ein, dass jetzt dieser Satz sie verletzt hat. Und deshalb entschuldige ich mich. Oder bitte ich um Entschuldigung. Sowas auch. Und das wäre auch wieder der andere Ton, wieder zum Anfang, wo nur die Gewalttäter, wo du nur schreist und wer am lautesten schreit, der hat Recht. Und diesen anderen Ton eintragen. Wohlwissend, wir sind auch alles andere als fehlerfrei als Kirche, weil da Menschen arbeiten und jeder Mensch ist da ist kein Heiliger jetzt in umgangssprachlicher Sinn, sondern da gibt es Abgründe, die man nicht vermögen kann. Damit das habe ich auch bei einem Gespräch mit Missbrauchsopfern Betroffenen erlebt. Unglaublich, was die durchmachen müssen. Und deshalb sage ich auch auf der anderen Seite, wenn man uns jetzt als Kirche manchmal nicht glaubt, was genug wird. Das sage ich, ist das vielleicht auch eine ganz wichtige Erfahrung für uns, dass wir jetzt genau das erleben, was die Betroffenen dann nicht erlebt haben, dass man ihnen eben auch nicht geglaubt hat, was sie gesagt haben. Und von daher denke ich, müssen wir davon leben, aber wir wollen so erleblich auch alles dazu tun, dass die Betroffenen gehört und dass wir ihr Leid mit den Möglichkeiten, die wir haben, würden.
Es passt ja gut, dass zu dieser Positionalisierung, die wir auch beschrieben haben, nicht in einem Anspruch von einer Selbstgerechtigkeit oder in einer Gefahr der Selbstgerechtigkeit, sondern mit dieser kritischen Selbstreflexion, die gerade auch zu diesem letzt angesprochenen Thema natürlich gehört. Ja. Also gehen wir voran im Beten und im Tun des Gerechten und natürlich auch im Prüfen, wie wir unterwegs sind. Vielen Dank für dieses Gespräch über Christsein und Glaube, gesellschaftliche Verantwortung und Kirche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.